Herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Dieser Podcast ist entstanden aus meinem unerfüllten Kinderwunsch und der Hoffnung, andere Menschen, die auf ihrem Weg verzweifeln oder die Abschied nehmen müssen von ihrem Kinderwunsch, zu unterstützen. Der Podcast soll dich daran erinnern, dass es viele Geschichten da draußen zum Thema Kinderwunsch gibt und du alles, aber nicht alleine damit bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alles da, nur Ella nicht. So, so schön, dass du zuhörst. Ich habe nämlich heute wieder ein richtig großartiges Gespräch im Gepäck sozusagen, das mir sehr viel Spaß hat zu führen, dieses Interview. Und Anne-Mareike ist bei mir zu Gast. So viel verrate ich schon mal, bevor ich noch drei Themen habe, die ich vorweg gerne in eigener Sache loswerden möchte. Zum einen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn er dir weiterhilft auf deinem Kinderwunschweg und wenn du Lust hast zu spenden, dann freue ich mich riesig darüber. Den Spendenlink, den findest du in den Shownotes. Und ansonsten, weißt du vielleicht, ich biete ein Mentoring an, 3 Monate lang mit mir. 6 Coaching-Sitzungen sind dabei. Du bekommst Zugang zu allen meinen Online-Kursen. Wir sind über einen Messenger deiner Wahl verbunden. Du bekommst ein Überraschungspaket von mir. Und egal, wo du auf dem Kinderwunschweg stehst, ich bin sehr, sehr gerne an deiner Seite, wenn du magst. Und du findest den Kennenlernen-Link auch in den Shownotes. Die Thoughtful Sessions, das ist ja ein Minigruppenprogramm von mir. Es sind immer 3 Sitzungen, 1,5 Stunden zu einem bestimmten Thema. Diese Thoughtful Sessions, da ging es um das Thema, ich finde eine neue Vision für mein Leben. Und ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema, wenn du gerade auf dem Weg des Abschiednehmens bist oder schon Abschied genommen hast von deinem Kinderwunsch. Ich finde es so wichtig zu gucken, okay, nach welchen Werten will ich denn leben? Wie soll mein Leben aussehen jetzt, wo es ganz anders wird, als ich dachte? Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, entweder heute Abend, wenn du diese Podcast-Folge noch rechtzeitig hörst, entweder heute Abend die letzte Live-Session, ansonsten kannst du dir sehr, sehr gerne die Aufzeichnungen anschauen. Aber jetzt erstmal zu meiner super tollen Gästin. Anne-Mareike ist evangelische Pastorin. Sie hat einen unerfüllten Kinderwunsch und was das mit ihrem Glauben, mit ihrer Arbeit und ihrer Sicht auf Kirche gemacht hat, das erzählt sie sehr authentisch, sehr ehrlich, sehr offen, was ich unglaublich schätze, was ich ganz, ganz toll fand. Und ich denke, dass es deswegen so gesellschaftlich relevant ist, das Thema, weil die Bibel und das Narrativ der Kirche zum Thema Frauen, Mutterschaft und Kinderlosigkeit als Strafe Gottes und all diese Sachen, das hat unsere Gesellschaft natürlich mitgeprägt, ja, weil Kirche natürlich Einfluss hat. Und deswegen finde ich es super spannend, dieses Gespräch. Wir sprechen über verschiedene Frauenfiguren in der Bibel. Wir sprechen darüber, ob sich Anne-Mareike in der Bibel eigentlich gesehen und repräsentiert fühlt, ob sie Trost findet in ihrer Situation in der Bibel. Was kann Fruchtbarkeit eigentlich noch heißen? Ihr kennt den Spruch, seid fruchtbar und mehret euch. Und auch sie erzählt auch sehr ehrlich, was dieser unerfüllte Kinderwunsch mit ihrer Arbeit als Seelsorgerin macht. Super spannendes Gespräch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und wenn du eine Meinung dazu hast, dann teile sie mir gerne mit. Ihr wisst, du weißt, ich habe einen virtuellen Anrufbeantworter und freue mich über jede Sprachnachricht, die du anonym darauf sprechen kannst. Viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Anne, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Erzähl ein bisschen von dir. Was machst du? Wo? In welchem Teil Deutschlands lebst du? Warum bist du bei mir im Podcast?
Ja, ich bin Anne Mareike und ich bin evangelische Pastorin in der Nordkirche in einer Stadt. Und ich bin Anfang 40 und ja, seit etwa 4 Jahren wissen mein Mann und ich, dass wir Kinder haben wollen und aber auch gleichzeitig, dass wir ziemlich sicher keine kriegen können auf natürlichem Wege. Und ja, haben schon so viel durchgemacht seitdem. Ja, viel auch Trauer und Schmerz war so dabei. Streit natürlich
Ja, klar.
miteinander, jeder für sich. Und ich war auch eine Zeit krank und in der Klinik, nicht allein wegen der Kinderlosigkeit, aber also es war schon auch ein heftiger. Also es gibt da auch so Phasen, glaube ich, habe das Gefühl, es ist ein bisschen wie bei Trauer. Es gibt auch so Phasen, nicht wahrhaben wollen und dann so ein Kampf. Wir schaffen das jetzt trotzdem irgendwie mit Kinderwunsch, Klinik und Co. und Beratung und naja, und irgendwie, ich bin mir nicht so sicher, ich kann noch nicht so richtig sagen, ob ich fertig bin mit dem Thema. Also ob ich jetzt abgeschlossen habe mit dem Kinderwunsch. Im Moment habe ich das Gefühl, ich bin vor allem dabei, das zu verarbeiten und zu bearbeiten und zu bewältigen. Auch ein bisschen mit dem Grund, dass ich jetzt dich angeschrieben habe, Katharina, und gedacht habe, so, ich will auch noch mal meine Geschichte und vor allem auch meine christliche, theologische Perspektive hier irgendwie stark machen. Denn ich glaube, dass, also ich bin Christin, klar, ich bin ja Pastorin, ist gut, wenn das zusammenpasst.
Ja, irgendwie
Ich
schon.
glaube an Gott und das fühle mich auch getragen von dieser Vorstellung, dass da eine Kraft, ein Gott, etwas Göttliches ist, was mich gewollt hat und was mich trägt und was, naja, vielleicht nicht einen Plan hat, aber irgendwie eine gute Idee von meinem Leben hat. Aber ich weiß auch, dass gerade die biblischen Geschichten, die christlichen Narrative nicht wenig dazu beigetragen haben, dass Familie und Kinderreichtum und Kinderkriegen und Fruchtbarkeit und Zeugungsfähigkeit für Männer und Frauen so wichtig ist und so existenziell und essentiell ist. Ist ja, soll es ja auch sein, also bedingt. Kinder sind ja wunderbar und es ist auch toll, wenn man welche bekommen kann und welche produzieren kann. Aber es gibt eben auch die anderen Lebensgeschichten und Lebensentwürfe auch, gewollt oder ungewollt. Ich möchte auch gerne irgendwie da noch mal eine christliche Handschrift eintragen oder auch ein bisschen eine Selbstkritik an dem, was so christliche Kirchen tun, nicht tun, oder?
Vielen Dank, auf jeden Fall. Finde ich total großartig, dass du darüber sprechen möchtest und auch da auch einen kritischen Blick auf deine Kirche hast, sozusagen, oder auf die Kirche hast, ne? Weil ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ist gar nicht so lange her. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe. Margot Käßmann hat ein Buch geschrieben zu den verschiedenen Mütterrollen in der Bibel. Und da gibt es ja Adoptivmütter, Stiefmütter, auch kinderlose Frauen und so weiter. Und das fand ich total, total interessant, weil das sonst nicht so richtig beleuchtet wird tatsächlich. Zumindest ist das auch mein Eindruck, ne? Wie fühlst du dich denn als ungewollt kinderlose Frau in der Kirche, in der Bibel? Fühlst du dich gesehen?
Also einerseits finde ich es so, wenn ich das versuche, mal so ganz neutral anzugucken, total spannend, dass das überhaupt vorkommt in der Bibel, das Thema. Es könnte auch nicht
Stimmt,
vorkommen.
stimmt, stimmt. Also es gab es schon immer
Kinder könnten
offensichtlich, ne?
einfach da sein, wie sie sonst oft in Geschichten einfach kommen. Und es wird nicht problematisiert, dass das vielleicht schwierig war oder schmerzlich oder es eine Fehlgeburt vorher gab oder. Also sie könnten einfach da sein. Sie sind in der Regel nicht einfach da. Und deswegen finde ich jetzt erstmal spannend zu sehen, dass das offenbar so menschlich ist, dieses Thema Kinder zeugen, Kinder, also schwanger sein und Kinder gebären. Kinder großziehen ist dann irgendwie, finde ich, nicht mehr so wichtig in der Bibel tatsächlich. Aber eben dieser Vorgang. Ja, von angefangen von der Schöpfung, also ein wichtiger Teil der Schöpfung ist irgendwie dieser Auftrag, dass wir irgendwie fruchtbar sein sollen und uns vermehren sollen, ja auch nicht nur an die Menschen, sondern ja auch schon die Vögel, da wird das auch gesagt, seid fruchtbar und mehret. Also sie sollen fruchtbar sein und die Erde bevölkern, die Vögel und die Wassertiere. Also es gilt die ganzen Schöpfung, diese Idee. Ist ja auch
Total.
irgendwie logisch, weil sonst wird es ja auch uns nicht mehr geben.
Und auch, ne, fällt mir gerade ein, auch Arche Noah, ne, die Geschichte. Also immer paarweise, immer Männchen, Weibchen, ne, damit das weitergehen kann, ne?
Damit die Fortpflanzung irgendwie gewährt
Ja,
ist. Das
ja,
finde ich
ja.
erstmal spannend. Wenn ich dann so in meinem Kopf durchgehe, wie viele Frauen überhaupt in der Bibel vorkommen, die sind ja definitiv unterrepräsentiert
Ja.
oder werden gern mal ohne Namen genannt. Das finde ich auch immer schön, wenn sie zwar vorkommen, aber keinen Namen kriegen. Gut, aber das ist eben Patriarchat und das ist so gewesen und das ist, müssen wir auch weiterhin betonen, dass das scheiße war und dass wir es das anders wollen und dass die
Ja.
Kirche auch anders wird, hoffentlich
Mhm.
irgendwann. Immer
Ja.
mehr wird sie ja dazu.
Ja.
Aber wir dürfen die auch nicht verleugnen, diese Wahrheit. Also es ist auch eine patriarchale Wahrheit, dass natürlich Frauen unterrepräsentiert sind. Und dass, wenn es
Total.
um Frauen geht, es super, super oft um Kinderlosigkeit geht, zu Beginn. Und sie war kinderlos, sie war unfruchtbar, ihr Leib war verschlossen. Also dieser Ausdruck ist ja irgendwie, finde ich, auch so,
Boah.
ja,
Ja, habe ich
genau, mir geht
schon, muss
das
ich
auch irgendwie.
gestehen, ja, das kriege ich sofort Gänsehaut irgendwie, ne?
Ja, und wenn du dann davon betroffen bist. Also ich habe mich schon gefragt, ich will nicht sagen, dass ich jetzt, also das Wort Glaubenskrise ist, finde ich, klingt so, als ob ich Tage oder Wochen lang quasi kurz vorm Kirchenaustritt stand. Also so ist das nicht. Ich habe mich, also dass ich ringe mein ganzes Leben mit meinem Glauben. Das ist irgendwie auch Teil meiner pastoralen Identität, denn ich glaube, dass wir Pastorinnen und Pastoren nicht besser oder doller glauben. Wir machen das halt viel und beschäftigen uns viel damit und haben auch Zweifel. Und ich finde, dass wir, wenn wir darüber sprechen, auch nahbar werden und vielleicht auch ein glaubwürdiger oder jemand zu jemandem werden können, wo andere Leute mit ihren Glaubensfragen kommen. Deswegen ist mir das nicht unangenehm, das zu sagen. Aber es hat mich schon sehr strugglen lassen in dem, dass okay, in meiner Bibel, also in meiner, also dem Zeugnis, was ich irgendwie habe bisher von dem, wie Gott ist, steht dauernd, dass Frauen kinderlos sind und unfruchtbar und dass das wie eine Strafe oder wie ein Fluch gewertet wird.
Ja, das finde ich auch schlimm.
Und das ist ja so die Seite des Alten Testaments und irgendwie total spannend ja auch, und das ist so tatsächlich so, seit es mit der Kinderlosigkeit bei mir ist, dass die Advents- und Weihnachtszeit für mich besonders schlimm sind. Weil dauernd geht es um ein Kind, eine Zeugung, eine Geburt, die das Heil
Stimmt.
für die Welt bringt.
Wow, stimmt.
Und ich muss das nicht nur, also wenn man nicht Pastorin ist, dann kann man ja sagen, gut, lass mich mit dem Scheiß zufrieden.
Ja, ich distanziere mich, soweit es geht, ne? Ja.
Wenn ich aber Pastorin bin, muss ich ja das dauernd reproduzieren.
Wow.
Und das finde ich schon schwer. Und natürlich gibt es theologisch da noch, kann man sich mit vielen Theorien und so weiter auch distanziert von dieser rein physischen
Ja.
eine Schwangerschaft, aber es gibt ja auch einen Grund. Also ich glaube, hätte auch ganz anders sein. Also andere Heilsbringer sind anders auf die Welt gekommen oder
Absolut,
die Geschichten
ja.
sind nicht so stark, die Geburtsgeschichten. Also es ist schon ein sehr starker Teil auch der neutestamentlichen Botschaft, dass eben durch ein Baby und durch eine Zeugung sogar die wird beschrieben, auch wenn die wunderbar und jung und so angeblich vonstatten
Stimmt.
gegangen ist.
Ja.
Also der Körper der Frau spielt sowieso dauernd eine Rolle, irgendwie indirekt auf jeden Fall oder direkt. Und dann ist er auch noch das Heil.
Wahnsinn.
Und die Frau, die den Heilsbringer geboren hat, ist die im katholischen Glauben ja noch oder in der katholischen Kirche noch viel stärker als in der evangelischen. Aber auch für uns ist die Gottesmutter eine wichtige Figur, ein Vorbild für Frauen. Wurde kirchengeschichtlich als absolut, also ja, auch schrecklich. Und ich glaube auch, es wurde so viel in Maria reinprojiziert, das wird ihr alles gar nicht gerecht. Aber das finde ich auch so krass. Und es beginnt ja damit, dass es eben diese Elisabeth da ist, die Verwandte von Maria, die ja viel älter ist. Vielleicht war das so eine, ich glaube, es wird geschrieben, Schwägerin oder ich glaube, es war irgendwie so eine Art, auf jeden Fall eine ältere Verwandte, die eher so eine Ratgeberin war, die ja keine Kinder hatte. Darunter gelitten hat. Die Alte, die keine Kinder hatte, leidet. Die Junge, die eigentlich ja erst so 14 war, also kein Kind wollte, leidet auch. Und
Wahnsinn, das war mir nicht
dann,
bewusst.
naja, also ich meine, da steht junge Frau, Magd, sie kannte ihren Mann, also sie hat noch mit Josef noch nie geschlafen. Das spricht alles dafür, dass die nicht besonders alt war.
Vor allem, wenn man damals ja auch früh geheiratet hat, dann auch, ne?
Genau, und Heirat gab es ja in dem Sinne nicht, sondern also der Geschlechtsakt war ja quasi so eine Art Heirat. Deswegen steht da ja, sie kannte keinen Mann, Maria kannte keinen Mann. Bedeutet, sie hat noch nicht mit ihm geschlafen. Und sie hatten also noch keine Kinder, weil ja auch damals dann ja ziemlich schnell also jeder Geschlechtsverkehr ja mehr oder weniger zu einem Kind führte. Natürlich gab es auch damals schon biologische Dinge, aber also da ist das, gab es dann Kinder. Und die Maria war ja auch nicht so glücklich darüber, dass sie nun schwanger ist. Hat ja auch Angst gehabt, dass Josef sie verlässt, weil es ja angeblich der Engels, den Heiligen Geist und sowas da alles, ja. Also das sei mal dahingestellt. Aber also auch da ist diese Geschichten sind Wahnsinn, finde ich, für Frauen. Und das ist mir,
Total.
seit ich betroffen bin von dem Thema der Kinderlosigkeit, viel, viel näher gekommen und habe ich viel, viel mehr in Frage gestellt, was ich da eigentlich erzähle,
Ja,
was
glaube
wir
ich
da
dir.
eigentlich machen und ob das eigentlich was damit zu tun hat, dass auch Kirche und die reale Arbeit von Kirche, also die Angebote, die Kirchengemeinde so machen, ob das auch mit begründet ist in diesen Geschichten, dass wir echt eine Leerstelle haben, also dass wir wirklich uns echt anstrengen, zu Recht tolle Arbeit für Familien und Kinder und in Kindertagesstätten und Kindergottesdienste und Feste und Tauffeste und das finde ich alles ganz wichtig und toll und ich mache das auch selber und ich mache das auch gerne und also manchmal komme ich da an meine Grenzen mit meiner eigenen Geschichte, aber insgesamt mache ich das gerne und finde das auch richtig, dass wir das machen. Für Jugend gibt es auch, klar durch die Konfirmationszeit in der katholischen Kirche, durch die Firmung, also da, und dann gibt es Jugendfreizeiten und sowas. Finde ich, sind wir auch noch ganz gut, was wir so machen. Aber dann
Dann ist es schon schwieriger,
kann man
ne?
eigentlich erst wiederkommen, wenn man in den Seniorenkreis will. Außer man singt gerne.
Ja, das
Chöre,
stimmt.
also Verein, Musik, Orchester, sowas ist auch noch. Da können natürlich alle, ob Kinder oder nicht, ist dann nicht wichtig. Aber so Angebote für Menschen, die ohne Kinder leben oder alleinstehend leben und nicht jetzt Witwen oder Witwer sind,
Es ist
aus
schon
welchen
eher
Gründen auch immer, ob
Ausnahme, ne?
selbst gewählt oder es passiert einem, das ist schon schwer. Und irgendwie dauernd Arbeit zu machen für Leute, die ganz anders leben als ich,
Es ist schon eine
schwer.
Herausforderung, eine emotionale, ne? Eine Sache würde ich gerne noch wissen, zu dem Frauenbild in der Bibel. Gibt es, also weil du natürlich tausendmal bibelfester bist als ich, gibt es denn eine kinderlose Frau in der Bibel, die happy ist? Oder wird die Frauen, die als kinderlos und unfruchtbar dargestellt werden, sind die immer unglücklich und immer sind die voller, keine Ahnung, Sünde und Schuld und was weiß ich nicht alles und Fluch? Weißt du das zufällig?
Also ich habe jetzt nicht alles schon nochmal genauestens durchforstet. Also da, wo Kinderlosigkeit explizit angesprochen wird, geht es eigentlich immer darauf hinaus, dass sie am Ende ein Kind kriegen.
Ja, ne? Das ist
Ja,
nämlich auch
also,
mein Eindruck tatsächlich.
und es gibt, also ein Teil finde ich ja auch super spannend, dass es ja super oft dann zu so Streit und Rivalität mit anderen Frauen, weil ja also diese patriarchale Gesellschaft ja auch fordert, dass Kinder sind ja eine Lebensversicherung. Man hat ja wirklich, sogar, ich glaube, das war bei Rebecca und also bei Jakob und seinen beiden Frauen. Also es gibt ja auch da viel, also Polyamorie, aber nur, also der Mann hat mehrere Frauen. Und das war auch nicht ethisch hinterfragt. Das ist eben patriarchale Stammesvorstellung und Stammesgesellschaften aus der Zeit. Das ist auch schwierig, dass wir eben auch oft auf sowas uns andauernd berufen und es nicht, ich finde, manchmal könnten wir das nochmal mehr reflektieren, was wir da eigentlich immer wieder reproduzieren. Ist das
Ja, weil
manchmal?
es aus der Perspektive der Männer ist, ne? Ich lese gerade so ein feministisches Buch, ne? Und da ist mir echt nochmal bewusst geworden, dass diese ganzen Narrative, ja, diese ganzen Überlieferungen, das ist immer die männliche Sicht, ne?
Ja.
Und selten
Und
bis nie die von der Frau, ne?
ja, und wenn sie Glück haben, kriegen sie ja immerhin einen Namen.
Wahnsinn, ja.
Und ich finde also dann diese Variante, okay, ich muss jetzt ich muss jetzt ein Kind haben, kriege ich keins, also soll mein Mann mit meiner Magd schlafen, weil das ist ja mein
Ja,
Eigentum, das ist ja auch wiederum
ja,
eine
ja.
Vorstellung aus der Zeit, dass ja Sklaven oder Mägde, Knechte das Eigentum der Herrscher sind, das kann man auch hinterfragen. Und
Klar.
dass dann eben das Kind, was die Magd bekommt, das eigene ist. Und das hatte ja auch was mit einer wirtschaftlichen Absicherung zu tun.
Auf
Und
jeden
ich
Fall.
meine, das war bei, ich finde das jetzt nicht mehr so, ich hatte mir das eigentlich rausgeschrieben. Schade, ich finde das, glaube ich,
Alles
gerade
gut.
nicht mehr. Dass tatsächlich irgendwo steht, dass die eine mit nur einem Kind weniger Erbe kriegt als die mit mehr Kindern. Und also es ist
Okay.
wirklich sehr real. Also die mussten auch, hatten existenzielle Sorgen, weil sie ja auch dann leicht ausgetauscht wurden. Wenn sie nicht nette, gnädige Männer hatten oder vielleicht noch eine andere Familienteil, der sie dann, wenn sie dann irgendwann alt sind und eben nicht mehr fähig zu arbeiten und beizutragen zur Lebenserhaltung, dann waren sie ja einfach der Armut ausgesetzt. Deswegen heißt es ja auch immer die Witwen und Waisen und so, die waren ja die von Armut Betroffenen immer schon. Also ist das ja natürlich auch nochmal mitzudenken bei dem Thema Kinder. Und dann macht das auch Sinn, dass das natürlich sich wie ein Fluch anfühlt.
Ja, man wird ausgegrenzt, man ist arm im Zweifel, der Mann verstößt einen, die Familie verstößt einen, ne? Also das ist ja dann alles sozusagen die Folge davon, ne? Du hast recht. Ja, stimmt. Das kann sich natürlich schnell wie ein Fluch anhören, so nach dem Motto, womit habe ich das verdient, ne?
Ja, und trotzdem erzählen wir sie weiter, die Geschichte. Und in dem Segen, den wir ja sehr gerne betonen, was ja auch, also ich finde ja, das ist wunderbar, das ist irgendwie das eins der größten, finde ich, Geschenke, die ich fühle durch meinen Glauben, dass ich gesegnet bin. Es ist mir zum Beispiel auch super wichtig, das Kindern in der Kita mitzugeben, was das eigentlich bedeutet, Segen, gesegnet sein. Und dass aber in diesen alten Segensworten an Abraham oder an Jakob immer dieses Thema Nachkommenschaft ist. Du wirst Nachkommen haben. Die Nachkommenschaft wird so groß und viel sein wie die Sterne am Himmel und wie das Sand am Meer. Das sind ja auch schon fast sprichwörtliche Ideen, die dahinter sind, die wir weiter benutzen. Und dahinter steht eben diese Fruchtbarkeit und heißt eigentlich Fruchtbarkeit immer auch, dass wir physisch, biologisch uns fortpflanzen. Oder was kann Fruchtbarkeit noch heißen? Weil wir müssen ja heutzutage immer, also als Pastorinnen und Pastoren oder Christinnen und Christen, eben die alten Geschichten auch so übersetzen und übertragen auf die Lebenswirklichkeit heute.
Ja, absolut. Und dann ist natürlich die Frage, die ich mir sofort stelle, wo findet man denn in der Bibel Trost als kinderloser Mensch?
Ja, und das
Oder
ist
vielleicht
nicht
direkt
so
auch zu,
einfach.
ja, direkt auf dich bezogen, findest du, also in deinem Glauben habe ich verstanden, findest du Trost? Ist es so? Keine Ahnung, kannst du noch mal sagen? Und in der Bibel oder in der Kirche allgemein, gibt es da irgendwas Tröstendes für dich?
Also es gibt, also erstmal tröstet mich tatsächlich, dass es überhaupt thematisiert wird. Also ich bin froh, dass es, ich kann mich daran abarbeiten. Es gibt natürlich, also es gibt ja zum Beispiel die Psalmen und ein sehr berühmter Vers, der heißt, Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Der auch sehr viel immer wieder zitiert wird, auch im Kontext von queer und christlich sein. Ich bin gut, wie ich bin. Und im gleichen Psalm wird sogar noch darauf eingegangen, dass Gott einen auch schon kannte, bevor man geboren war. Also, dass es für zum Beispiel Menschen, die vielleicht eine Transidentität haben, wichtig, dass nicht nur das, was geboren ist, weil das ist ja dann eben für Transmenschen das, was so schwierig ist in ihrem Leben, wie sie geboren wurden, dass der Kern nicht das der Körper ist, sondern dass der Kern das ist, was vorher da war. Und das ist damit gemeint. Ich bin wunderbar gemacht, nicht erst als ich geboren war, sondern schon vorher, bevor ich geboren war. Und das trägt mich und das tröstet mich. Und ich weiß auch, dass diese Geschichten, glaube ich, von Zeugung und Fruchtbarkeit, auch diese ganzen Stammesregister, Genealogien nennt man die, wo so fast seitenweise ja erzählt wird, der ist so und so alt geworden und zeugte den und den und der ist so und so alt geworden und zeugte den und den und das geht so weiter wie so eine Litanei. Das ist einerseits natürlich auch irgendwie gedacht als Legitimierung, dass man von dem König Abstand wirklich und deswegen auch die Macht haben darf, wenn wir jetzt auf David schauen, oder das ist auch natürlich physisch gemeint, aber es geht, glaube ich, um mehr. Es geht um irgendwie auch noch was vielleicht symbolisch ist oder was eben da drunter liegt. Was bedeutet das? Wir gehören irgendwie alle zusammen. Wir sind eine Familie. Und ich glaube, es geht schon um mehr als um physische Fruchtbarkeit, aber immer mit diesem Bild. Und genau, du hattest ja gefragt, gibt es eigentlich Frauen in der Bibel, die keine Kinder haben? Es gibt
Und
zum
happy sind damit
Beispiel
oder zufrieden oder was auch immer, ne?
im Neuen Testament, das ist ja eigentlich das auch Interessante, das, also finde ich interessant, das ist mir jetzt auch erst so in den letzten Monaten oder Jahren, die ich mich damit befasse, noch viel stärker so klar geworden, dass wir haben das Alte Testament mit diesen starken Familienfiguren und starken Familiengeschichten, mit diesen starken Bildern von kinderlosen Frauen, die Unfruchtbare, deren Leib verschlossen ist. Wir haben die Anfangsgeschichte von Jesus und seiner Geburt. Und dann ist ja eigentlich eher das, was Paulus zum Beispiel predigt und was nach Jesus kommt, ist ja ein Ideal von Kinderlosigkeit.
Hey,
Bewusst,
erzähl.
selbstbewusst. Naja, also es geht natürlich nur um Männer, ist klar. Aber die, die Jesus nachfolgen, die sollen ja kinderlos leben im Idealfall. Das,
Stimmt, stimmt,
also das,
klar.
ich will das nicht überstrapazieren, weil es da natürlich auch nochmal um. Also da war ja diese Vorstellung, dass die Endzeit, dass die Wiederkunft des Messias ganz nah ist und dass wir eh nicht mehr so lange leben, hier so wie wir es kennen. Es kommt ganz bald, bricht die neue Zeit an, das neue Jerusalem. Das heißt, also ich will es jetzt nicht direkt übertragen auf heute. Guck mal, die haben doch damals schon gesagt, wir sollen keine Kinder haben, dann können wir es heute auch machen. So ist es zu einfach gedacht, aber das eben gedacht wo, oder dass angenommen wird, eine besondere Gottesnähe kann man eigentlich auch gerade in der Nicht-Kinderlosigkeit finden. Das ist jetzt
Absolut.
vielleicht nicht mein Weg, weil ich auch zum Beispiel in Beziehung lebe. Ich möchte auch nicht, also von Zölibat und diesen Dingen halte ich nicht viel. Also nicht nur, weil ich das persönlich nicht will und nicht kann, sondern auch, weil ich glaube, dass das nicht unbedingt der einzige Weg ist, um Gemeinde zu leiten, Pastor zu
Genau,
sein oder
und
Priester
Gott
zu
nah
sein.
zu sein.
Oder Gott nahe zu sein, aber es ist eben ein Modell, was die Bibel schon bietet.
Ja, stimmt.
Und
Und
die
auch,
aber.
ja, und auch was Nonnen angeht, ne, fällt mir ja auf, ne?
Was also quasi die ein. Also
Die
das ist
einzige
eben.
Möglichkeit, als Frau kinderlos zu
Ja, gerade
bleiben,
im
wo es okay
Mittelalter.
ist.
Genau, gerade im Mittelalter war das ja auch die einzige Möglichkeit für Frauen, quasi männerunabhängig zu leben
Stimmt.
und nicht zu verhungern.
Ja.
Oder verachtet zu werden und verstoßen zu werden und sogar Bildung zu bekommen.
Stimmt.
Das ist natürlich besonders. Und also es gibt zum Beispiel im Neuen Testament die Figur der Maria Magdalena. Also ich würde sagen, wir wissen nicht, ob Maria Magdalena Kinder hatte. Die Bibel erzählt davon nichts. Kann natürlich sein, dass sie welche hatte. Die Bibel erwähnt sie nicht. Kann auch sein, dass sie welche bekam später, nachdem Jesus gestorben war. Von ihr wird ja erzählt, dass sie eben eine Jüngerin war. Und naja, also ich vermute, wenn sie mit Jesus durch die Länder gezogen ist, hat sie keine Kinder gehabt oder sie hat sie verlassen.
Ja,
Aber
auch
das wird alles nicht
möglich.
erzählt. Wir wissen das nicht, wenn es nicht erzählt wurde. Kann alles sein, aber wir wissen ja letztlich auch nicht, ob Jesus Kinder hatte. Nur weil das nicht erzählt wird. Ich glaube, also
Stimmt.
ich vermute, es würde erzählt worden sein, wenn es welche
Wahrscheinlich, weil
gegeben
es wichtig
hätte.
gewesen wäre, ne?
Aber wir wissen es letztlich nicht. Aber dass diese, und das finde ich halt manchmal auch ein bisschen schräg an Kirche, dass wir doch sehr stark dieses Ideal der Familie feiern durch unsere Arbeit, kirchliche Arbeit und kirchliche Angebote und gleichzeitig aber Jesus als irgendwie die ja, also sehr zentrale Figur unseres Glaubens und letztlich ja auch Gott selbst auf Erden ist, eigentlich kinderlos war, wobei gleichzeitig ja Gott wiederum Jesus gezeugt, also zeugungsfähig war offenbar. Aber es gibt ja auch manche Bilder, die davon sprechen, dass Gott ge gebärt, also geboren hat. Dann kommt eine feministische Bibelauslegung, die sagt, es gibt eben auch weibliche Vorstellungen von Gott und auch in der Bibel kommen die vor, weil wenn Gott gebärt, dann muss er ja wohl eine Frau sein.
Ja, spannend.
Zumindest nicht allein ein Mann. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, dass Gott nicht rein männlich zu denken ist und auch nicht rein weiblich, sondern Gott eben
Vielleicht auch
weiblich
beides
ist
ist, ne?
und alles dazwischen und alles dazu. Und trotzdem bleibt ja dieses Bild von, also zumindest, also Maria Magdalena ist für mich schon, weiß ich nicht, ein Vorbild, ich habe das nicht so mit Vorbildern, aber es tröstet mich, dass das offenbar dennoch Raum hat. Ne? Und dass sie ja ganz nah an Jesus dran war. Also gibt ja auch so komische Legenden, die dann behaupten, die hätten eine Affäre gehabt und so. Das ist natürlich aus meiner Sicht Populismus und macht auch Spaß, darüber rumzudenken und Romane zu schreiben, aber ich glaube nicht, dass das wahr ist. Aber das tröstet mich dann schon. Es gibt starke Frauen. Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob zum Beispiel diese Königin Esther oder Miriam, die Schwester von Moses. Es gibt Geschichten über Frauen, wo das keine Rolle spielt. Da weiß man dann nicht, ob die Kinder hatten oder nicht oder keine. Da spielt was anderes eine Rolle. Oder bei Ruth, die ja zwar Kinder hatte.
Was ich ja irgendwie ganz schön finde, tatsächlich. Also, dass ne, diese Frauen dann nicht nur im Kontext Kinder gesehen werden, sondern offensichtlich andere Aufgaben für sich gefunden haben. Ne?
Genau, und
Also, da kann ich
also
ja wieder andocken, tatsächlich, für
ich
mich jetzt.
vermute ja auch eher, dass sie dann eher keine Frauen hat, Kinder hatten, weil, also zumindest bei Miriam weiß ich jetzt nicht genau, aber die Schwester von Mose, die sind ja nun durch die Wüste gezogen, jahrzehntelang, und die hatte ja offenbar Zeit zum Verkündigen und Singen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kinder hatte. Bei der Königin Esther wiederum. Vielleicht schon, der Königin hat ja viele Ammen und Zofen und so, also da könnte sie auch Zeit gehabt haben,
Absolut,
Kinder zu
weil
haben, ohne dass sie erwähnt werden. Also ich finde, natürlich ist ja Ruth auch eine besondere Frauenfigur mit ihrer Schwiegermutter Naomi, und da geht es ja, also da geht es zumindest nicht um das Thema kinderlos und Kinder haben, da geht es schon aber um das Thema, naja, doch indirekt schon, also Naomi ist ja eine Fremde, die also quasi im Ausland lebt und alle ihre Männer sterben, also alle ihre Lebensversicherung stirbt weg, also ihr Mann und ihre Söhne. Und überbleiben tun ja nur die beiden Schwiegertöchter. Und eine davon ist Ruth, und die geht dann ja mit der Mutter mit wieder in die Heimat.
Die
Und
haben ein
es ist
ganz starkes
schon.
Band, die beiden Frauen, ne? Diese Schwiegermutter
Genau, die
und
eine Schwiegertochter
Tochter.
sagt ja, okay, dann bleibe ich hier. Und dann, sie sagt ja zu ihr, bleibt hier und ihr seid noch jung und sucht euch neue Männer, um dann natürlich neue Kinder zu kriegen, weil die hat noch keine Kinder, damit ihr versorgt seid. Aber ich kenne hier keinen, ich bin hier eh Ausländerin und ich werde hier eh eher noch ein bisschen gemobbt und so. Ich gehe lieber wieder in meine Heimat, da kenne ich mich wenigstens aus. Und dann sagt ja Ruth, aber nö, ich komme mit
Ich
dir
komme
mit.
mit.
Ne? Wo du hingehst, will auch ich hingehen, dein Gott ist mein Gott. Da viele Paare als Trauspruch nehmen, und nicht wissend, das ist trotzdem okay, aber nicht wissend, ob das eine
Das ist
Frau ist und eine Frau sein
eigentlich
muss.
nur in einem Kontext sozusagen in der Bibel genannt wird, ne?
Und da geht es natürlich schon darum, dass die beiden ja dann irgendwie ein bisschen diese List ersinnen, wie sie Ruth wieder unter die Haube bringen, damit wieder ein Mann für sie sorgt. Und natürlich nachkommen. Aber es ist nicht so explizit. Es geht eher um die Beziehung der beiden Frauen. Es geht auch darum, in der Fremde zu leben, Ausländer zu sein, was das heißt, was man zurückkommt. Und auch darum, dass Gott eben diese beiden in allem, was passiert, begleitet. Und da ist, aber nie explizit, also ja auch nicht explizit eingreift, sondern irgendwie immer so im Hintergrund.
Ja, aber ich finde das schön, dass du ein paar Beispiele jetzt auch genannt hast von Frauenbildern, auch von starken Frauenbildern, die es ja doch in die Bibel geschafft haben, offensichtlich. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass nur Männer das erzählt haben damals, ist das ja schon was Besonderes. Und sag nochmal, sozusagen, um nochmal in die Jetztzeit zurückzukommen, du hast es so im Nebensatz gesagt, dass du, wenn du in die Kita gehst, dass du manchmal an deine Grenzen kommst. Magst du da erzählen, was dich sozusagen an deine Grenzen kommen lässt? Was ist es?
Also ich gehe noch mal zu kurz zu erklären, was ich da mache. Also ich gehe, das machen alle Pastoren anders, aber mehr oder weniger, wir alle haben ja evangelische Kindertagesstätten, ob nun in unserer Trägerschaft oder als Kita-Werk. Und dann wird man als Gemeindepastor oder Gemeindepastorin da regelmäßig hingehen, Gottesdienste feiern. Und ich mache das eben so, dass ich alle 2 Wochen in eine der Kitas gehe. Also wir haben 2. Also wir haben mehr, aber egal. Also ich gehe in 2. und da gehe ich dann durch die Gruppen oder die Kinder kommen zu mir in einen Raum und ich erzähle ungefähr 20 Minuten lang eine biblische Geschichte. Feier so ein, naja, man kann das auch Gottesdienst nennen. Wir singen ein Lied, wir beten, ich erzähle eine Geschichte. Kindergottesdienst halt. Und manchmal, gerade vor ein paar Wochen, die Geschichte ist eigentlich schön, ne? Die von Sarah und Abraham, wie die aufbrechen. Das ist irgendwie für Kinder auch ganz spannend, weil man, also Kinder kennen das nur, dass man in Urlaub fährt. Man weiß wohin und so. Und aber Abraham und Sarah wissen eben nicht wohin. Und Gott sagt ihnen, ihr wisst zwar nicht wohin, aber ich weiß wohin und das wird gut da sein und vertraut mir. Und da geht es irgendwie eben auch darum, dass ja Abraham und Sarah, die damals noch einen anderen Namen hatten, aber eben von Gott begleitet sind. Und ich habe die so erzählt, wie ich sie eigentlich immer erzähle. Die beiden hatten eigentlich alles, es ging ihnen richtig gut, sie hatten viel, ein großes Vor, also große, viele Mägde und Knechte. Abraham war ja so der Chef von diesem Stamm, sie hatten also viele Tiere, waren eigentlich reich, aber sie waren traurig, weil sie keine Kinder hatten. Und da merkte ich vor ein paar Wochen, dass ich fast angefangen hätte zu weinen und dachte, oh, was erzähle ich hier eigentlich? Und bringe den Kindern quasi auch bei oder erzähle eben, dass Menschen, die keine Kinder haben, traurig sind. Also ich will ja eigentlich nicht, dass die das auch so internalisieren, wie ich das habe oder wie viele das haben, dass das in jedem Fall traurig ist. Gleichzeitig ist es traurig. Also es soll ja, ich will ja auch nicht die Traurigkeit wegreden, aber ich merkte, dass ich irgendwie dachte, okay, ich muss jetzt mal das erstmal eine Zeit lang nicht erzählen. Ich habe dann ein bisschen auch noch mit meinem Supervisor drüber gesprochen und irgendwie habe ich dann so gedacht, nein, er meinte, es gibt einfach ja auch noch ganz viele andere Geschichten, die man auch erzählen kann. Also nicht, also ich will jetzt nicht leugnen, es war so. Also sie hatten keine Kinder und sie waren darüber traurig.
Wobei es jetzt heute natürlich würde man, könnte man natürlich auch argumentieren, aber heute gibt es natürlich auch Menschen, ne, die diese kinderfreie Bewegung sozusagen, die haben keine Kinder und sind fein damit, ne? Das ist ja auch ein Aspekt davon, ne, der den Kindern, den man den Kindern auch theoretisch vermitteln könnte. Aber das ist natürlich schwierig, in so einer Geschichte dann das auch noch unterzubringen, könnte ich mir vorstellen, ne?
Ja, und ich
So
will
eine
ja auch
Sicht
die
auf die Dinge, ne?
Geschichten verbiegen, will ich halt auch nicht, nur weil
Eben.
ich mir nicht passt. Kinder in der Kita ist auch die Frage, ob die das schon lernen müssen.
Ob die mit
Und
4 Jahren,
natürlich ist
ne?
deren Lebensrealität ist ja geprägt von Kindern
Na
und davon,
klar.
dass Mütter, Tanten, Freundinnen von Müttern und Vätern schwanger sind. Also das ist ja schon, ich merke das schon, ich will denen gar nicht das auch verwehren, aber ich merke, dass ich einfach da an eine Grenze gestoßen bin. Ja, manchmal ist das auch so, wenn es Familien sind, die vielleicht aus einem sozial herausfordernden Milieu kommen, die viele Kinder haben oder immer wieder Kinder kriegen oder auch Geschwisterkinder, die alle schon in Pflegefamilien sind, dann denke ich manchmal, puh, die haben so ein Glück und ich, mir wird das irgendwie nicht geschenkt. Dann bin ich manchmal ein bisschen wütend. So auf die Welt, auf Gott, auf das Schicksal, auf mein Alter, auf die Reproduktivmedizin oder weiß ich nicht, auf alles.
Verstehe ich total. Ich finde es total wichtig auch, ne? Also Mut zu haben. Also mir ist letztens noch aufgefallen in meinen Coachings, dass manche Klientinnen gar nicht so wütend sind, ne? Wo ich denke, boah, warum seid ihr eigentlich nicht wütend? Warum bist du nicht wütend, ne? Und ich glaube, es ist auch so eine Sache, ne? Finde ich, so eine Frauensache, ne? Uns Frauen wird ganz oft aberzogen, wütend zu sein, finde ich, wütend sein zu dürfen auch, ne? Deswegen finde ich das total wichtig, dass du das auch noch mal ansprichst. Was machst denn du mit deiner Wut? Was machst du? Sprichst du mit deinem Mann oder gehst du boxen? Oh Gott, das ist jetzt so ein Klischee, aber du weißt, was ich meine. Was machst du mit deiner Wut?
Also, ich gehe ins Fitnessstudio, zu selten, aber schon, also da lasse ich auch sonst irgendwie Energie raus.
Gut, gut.
Wenn es mal ein Tanzangebot gibt, was mir passt,
Schön.
dann tue ich das. Och, ich bin auch manchmal wütend.
Und
Lass das
lässt
auch
die
mein
Wut
Mann
einfach
aus.
sein, sozusagen.
Lass das auch
Ah,
manchmal mein
okay.
Mann aus. Das ist nicht so nett in der Regel.
Ja.
Aber ja.
Ja.
Klar, manchmal richtet sich die Wut auch nach innen so. Das ist dann in der Regel nicht so gesund, aber
Nicht so gut. Ja, okay.
passiert auch. Also, ja, manchmal höre ich auch einfach super laut Musik. Im Auto ganz laut Musik.
Ja. Und gehst du denn auch in, wenn du das sagen möchtest, ne, das ist natürlich sehr persönlich, gehst du auch in Zwiesprache mit Gott und sagst, hör mal, was denkst du dir eigentlich? Warum eigentlich? Ne, also machst du das auch?
Manchmal, nicht so oft. Ich habe ja, das habe ich im Vorgespräch auch erzählt, dass ich manchmal schreibe, so auch so kreatives Schreiben, so zum, naja, also eigentlich, weil mir das Spaß macht. Schon immer, auch als Jugendliche, hat mir das Spaß gemacht und gleichzeitig geholfen über Lebenskrisen oder Fragen hinweg. Also es hat sich dann so eingestellt, dass das mir dann hilfreich war. Und manchmal schreibe ich dann auch so Gebete. In der Regel nicht mit Plan, sondern es ist dann am Ende ein Gebet. Also ich fange an zu schreiben und dann merke ich, es ist ein Gebet. Und dann da geht es öfter so, warum und Gott und wieso ist das alles so? Und wenn du hast das doch versprochen und wieso und so weiter. Also da schon. Doch, also hin und wieder schon. Jetzt nicht dauernd. Also manche Menschen denken das vielleicht, also, aber ich bin nicht eine von denen, die jeden Tag betet oder die jeden Tag eine stille Zeit hat oder so. Es gibt Kollegen, die das machen. Es gibt Menschen, die denken, dass Pastoren das dauernd machen. Das gibt es. Also wir sind genauso vielfältig wie alle anderen. Manche tun das, manche nicht. Manchmal aber schon. Und du hast ja auch schon mal nach Trost gefragt. Also manchmal, also mich tröstet eher weniger so ein Gedanke von Gott hat einen Plan, weil das riecht mich eher auf, weil den Plan finde ich halt scheiße und deswegen will ich ihn nicht. Und ich habe den einzigen Plan für mein Leben. Da funkt mir keiner rein. Mir sehr wichtig. Aber mir hilft die Vorstellung, dass Gott versteht, dass es mich so schmerzt. Gerade auch, weil vielleicht der christliche Gott vorgestellt wird als einer, der zeugt und gebärt. Ich sage zum Beispiel immer in der Taufe, ich weiß, also ich glaube, ich weiß nicht, ob Menschen das merken, wenn ich das sage. Es gibt ja so eine, da gibt es ja schon so Formeln. Also man tauft ja, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt meistens noch ein Segenswort, das gibt dann vorgegebene, die man auswendig lernen kann. Es gibt welche, die man sich selber schreibt. Es gibt kreative, irgendwo zu finden, die man klauen kann und auswendig lernen kann. In der Regel macht jeder sich so im Laufe seiner Amtsjahre so ein eigenes. Ich habe ziemlich früh was auswendig gelernt und da sage ich immer, Gott segne dich und behüte dich. Gott, der Vater von Jesus Christus. Gott, die dich von neuem geboren hat. Durch das Wasser und den Heiligen Geist. Das ist meine Taufformel.
Schön.
Und ich mag das, weil Menschen können denken, die hat sich versprochen. Die hat der gemeint. Manche Menschen merken es gar nicht. Manche Menschen merken es und denken, ach ja, das klingt auch gut.
Bist du schon mal
Also
darauf
merken es vielleicht,
angesprochen worden?
nee.
Ah, spannend.
Ich habe mal mit einem Kirchenmusiker von uns gesprochen, der hat gesagt, ja, sei ihm schon mal aufgefallen. Er hat natürlich schon mehrere Taufen von mir erlebt, weiß dann irgendwann, die verspricht sich nicht, die sagt das immer. Ja, da haben wir darüber ein bisschen diskutiert, ob das eine angemessene Art ist, von Gott zu reden oder nicht
Ah,
und
spannend,
warum ich das mache. Und natürlich, also mir ist es super wichtig, ein Gottesbild zu vermitteln. Also für mich ist Gott auf gar keinen Fall nur ein Mann. Gott ist auch keine Frau. Gott ist auch nicht Vater oder Mutter, aber Gott ist von allem das Beste,
Ach,
quasi.
schön. Ja, das ist eine
Und
schöne
es
Vorstellung.
gibt ja auch zu Recht Kritik manchmal an diesem Gebet Vater Unser, auch von Seiten von Menschen, besonders Frauen, die von ihren Vätern missbraucht wurden, die ja das Vater Unser nicht
Stimmt.
beten können, weil das für sie total Trigger ist.
Oh wow, hab ich nie drüber nachgedacht, ja.
Das ist aber, also einerseits finde ich das richtig wichtig, angemessen, dass das gesagt wird und reflektiert wird, und
Ja.
gleichzeitig ist Gott für mich ein guter Vater. Ein guter Vater, der es nicht macht, der sowas nicht. So, also ehrlich gesagt, ist das gut, also das ist natürlich vorausgesetzt eigentlich. Also, wie heißt das? Ich stehe gerade
Also,
auf dem.
nee, ich weiß, was du meinst. Also, das ist sozusagen, also ein guter Vater impliziert, dass er natürlich nicht seinen Kindern nicht schadet in irgendeiner Weise, ne?
Genau.
Ja.
Das muss man eigentlich extra betonen, aber
Ja,
genau, also
ja.
Gott ist von allem das Beste und nicht Mann und Frau, Vater,
Ja,
Mutter,
ja.
sondern Gott ist eben Gott und von allem, was es gibt, das Beste. Und deswegen ist mir
Schön.
wichtig, in meiner Gebetssprache auch Gott verschiedene Attribute zu geben, damit die Vielfalt da ist.
Ja.
Sogar in dem Taufwort.
Ja, finde ich
Sogar
total
in dem
gut.
Segen für den Taufen.
Ja,
Und weil es
großartig.
eben auch, ich habe mal im Studium, habe ich mich mal mit dem Verb befasst, was im Griechischen steht, für Gebären und für
Ja.
Zeugen, und es ist dasselbe Wort.
Im
Und
Griechischen.
ja,
Ach, das ist ja spannend.
ich glaube, das
Okay.
eine ist irgendwie passiv, das andere ist aktiv, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall steht dieselbe Vokabel an einer Stelle, wo es um die Geburt geht, und
Ja.
an einer anderen Stelle, wo es um die Zeugung geht.
Ach, das
Und
ist
je
sehr
nach Kontext wird es
interessant.
verschieden übersetzt, und
Ja.
da habe ich dann für mich rausgezogen, ja, ist ja klar, Gott ist eben beides. Gott kann gebären und Gott kann zeugen.
Ja, verstehe. Und sag mal, du hast im Vorgespräch auch erzählt, dass in Trauergesprächen dir Kinderlosigkeit am meisten, am häufigsten begegnet. Magst du davon erzählen?
Ja, gerne. Also genau, ich habe jetzt noch nie gehabt, dass jemand in die Seelsorge kam und mit mir reden wollte darüber,
Ja.
dass er oder sie eine Krise mit der Kinderlosigkeit hat. Das hängt,
Ja.
glaube ich, mit vielem zusammen, auch dass es eben ein großes Tabu ist und man nicht gern drüber spricht, und die Schwelle, zu einer Pastorin zu gehen und extra wirklich zu einer Seelsorgegespräch, ist auch nochmal hoch.
Ja.
Aber dass in Trauergesprächen, wo ja man automatisch zusammensitzt und eben über das Leben spricht, und in der Regel gerade bei Trauergesprächen, wo ein älterer Mensch gestorben ist mit Ende 70, Anfang, Mitte 80, Ende, also relativ alt,
Ja.
und das Leben vielleicht auch irgendwie so halbwegs geradlinig war. Und dann sitzt man da mit den Angehörigen und spricht über das Leben, lässt sich so alles erzählen, wo der zur Schule gegangen ist. Gibt es Kindheitsgeschichten, die besonders waren, Lebenskrisen oder besondere Ereignisse? Und da kommt man natürlich immer darauf. In der Regel gibt es ja noch an, also wenn es noch einen Ehepartner gibt, dann erzählt, weiß der das am besten. Und wann haben die sich kennengelernt, wann geheiratet, wenn sie verheiratet waren. In dem Altersklasse sind die meistens verheiratet gewesen. Und dann gibt es Kinder. Manchmal
Ja.
sitzen die Kinder ja noch dabei, manchmal sitzen sie nicht dabei. Und dann, wenn es keine gibt, frage ich eigentlich immer. Versucht natürlich, das so sensibel wie möglich zu fragen und nicht zu polterig. Aber ich frage eigentlich immer, wenn sie keine Kinder hatten, wenn sie nicht selber schon sagen, warum nicht.
Ja.
Oder sie, ich sehe, diese haben sich erst kennengelernt, als sie 50 waren, dann ist es
Ja.
natürlich auch nicht eine Frage. Aber und das ist oft so, dass ich merke, dass es da einen Schmerz gibt, wenn es keine Kinder gab. In der Regel erzählen die da nicht viel drüber. Aber ich merke
Ja.
das, weil ich ja selber weiß, wie das ist. Es ist ein
Natürlich.
Tabu, man hat keine Worte dafür.
Ja.
Man fragt, warum nicht, dann wird entweder ja sowas gesagt wie ja, war so.
Ja, glaube ich.
Manche, natürlich sind manche damit, das merke ich schon, manche sind damit total fein. Ob die da immer fein mit waren, weiß ich nicht, aber jetzt sind sie damit fein. Es gibt
Ja.
aber auch welche, wo man genau merkt, das war schwer.
Ja.
Oder wo vielleicht die Frau sagt, ihr Mann ist gestorben, und dann frage ich, wieso haben sie keine Kinder, und dann sagt sie schon, dass er das nicht wollte oder es nicht klappte oder es eine Krankheitsgeschichte gab, warum das nicht ging. Ich
Ja.
frage auch, wenn in Anführungsstrichen nur ein Kind da ist. Also ich frage eigentlich immer auch, ob es noch mehr Kinder, weil es ganz oft Geschichten gibt, wo es Fehlgeburten oder Abtreibung oder so gibt. Und die wollen ja nicht, dass man das erzählt bei der Trauerfeier. Das macht
Ja.
auch einer in der Regel nicht. Ich brauche
Ja.
aber trotzdem ein Gesamtbild, damit ich damit ich die einschätzen kann
Na
und ein Gefühl
klar.
dafür kriege, was passt zu denen, was kann ich sagen.
Ja.
Ich erzähle nicht, ja, und dann hatte sie noch 5 Abtreibungen. Das ist ja,
Nee, schon
also hat da
klar.
nichts zu suchen.
Ja.
Aber natürlich, man findet ja auch Bilder in Predigten. Und wenn ich weiß, das ist eine Familie mit einer Kinderlosigkeitstrauer-Thematik, dann versuche ich natürlich nicht Bilder zu finden, die irgendwie was mit, ich weiß nicht, Kinderreichtum, Fruchtbarkeit, fröhliches Familienleben.
Ja, na klar. Ja, finde ich total toll, dass du da, beziehungsweise auch, ne, wenn ich deine Geschichte weiß, auch, das ist irgendwie auch logisch, dass du da natürlich total empathisch bist, was das angeht, ne, und dich natürlich besonders gut reinversetzen kannst, was du auch nicht hören wollen würdest. Aber glaubst du denn, also wenn du sagst, es gibt ältere Menschen, die, wo man merkt, das ist okay, die sind fein damit, und andere, die haben vielleicht nie so richtig darüber geredet. Glaubst du, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen in, keine Ahnung, seinen 40ern, seinen 50ern, wenn man keine Kinder bekommen hat, um dann mit 80 mit der Pastorin sprechen zu können und sagen können, boah, es war hart, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt und es ist okay, so wie es ist?
Ja, also nicht um der Pastoren willen.
Nee, das meine ich auch nicht. Nein, für sich selber natürlich.
Ich glaube, dass das wichtig ist, na klar. Aber es ist nicht für alle Menschen gleich wichtig.
Ja.
Es gibt
Ah,
Menschen, die
okay.
haben die Fähigkeit, sehr viel einfacher und leichter
Ja.
mit dem klarzukommen, was ihnen das Leben gibt.
Ja, stimmt. Stichwort Resilienz,
Ja,
ne?
die kriegen keine Kinder und ja,
Dann
es
ist es
ist,
so.
habe ich auch mal, also habe ich auch schon gehabt, so, nö. Passte irgendwie nicht, klappte nicht, wollten wir gerne, hat nicht geklappt. Oder auch mehr Kinder. Nö, aber
Ja.
auch, oder auch, wir wollten gar keine, wir wollten unsere Freiheit, wir wollten Fahrrad fahren
Ach,
und
schön.
Ausflüge machen und wollten uns nicht einschränken.
Ja,
Ja, das
okay.
finde ich auch gut. Ob man das muss, also ich glaube, dass das einem Menschen insgesamt gut tut, wenn er sich reflektiert und mit seiner
Ja.
Seele und so befasst und dem Raum gibt. Aber das muss jeder von sich selber entscheiden und das muss aus einem selbst kommen, sonst hilft es einem sowieso nichts.
Absolut.
Und ich glaube, dass es für Partnerschaften und auch für Beziehungen zu eigenen Kindern, zu der eigenen, zu allen Menschen hilft das, wenn man das tut. Ich glaube, man sollte das tun und ich glaube, dass das gut ist. Und ich glaube auch, dass das viel zu viel tabuisiert wird. Und wenn Menschen mehr darüber sprechen,
Ja.
auch über das Thema Kinder und Kinder kriegen, Kinder machen. Also nicht nur auf einer sexuellen oder Sexualitäten, so einer
Ja.
voyeuristischen Ebene, sondern auch darüber, dass, naja, es gibt ja auch, also ich weiß, da gibt es sicherlich keine Zahlen, weil das, glaube ich, keiner traut sich zuzugeben, aber ich glaube auch, dass es Paare gibt, die keine Kinder haben, weil sie einfach keinen Sex haben.
Na
Oder zu
klar,
wenig.
ja,
Oder zu
natürlich.
selten. Oder
Ja,
immer zum falschen
absolut.
Zeitpunkt. Und
Total. Total.
diesen Druck, den ja alle Kinder,
Ja.
Menschen, die kinderlos sind und eine Kinderwunschphase durchgemacht haben, wissen ja,
Ja,
man
natürlich.
rechnet und Eisprung und irgendwelche Schleime misst man und
Und irgendwann ist das nicht mehr sehr sexy,
Temperatur
ne? Ja.
und da wird ja also alle Erotik abgetötet
Ja, total.
und manche halten das nicht, schaffen das nicht und haben
Ja.
dann keinen Sex.
Absolut,
Und
ja.
dann kann man auch kein Kind kriegen.
Ja, absolut. Oder auch, dass zum Beispiel der Partner nicht kann tatsächlich. Also weil der Druck so groß ist. Ne? Also es gibt ganz, ganz, ganz viele solcher Sachen. Na klar, auf jeden Fall. Und sag mal, würdest du denn dafür plädieren, weil du sagst, in der Seelsorge ist dir jetzt noch niemand begegnet, der explizit mit dem Thema unerfüllter Kinderwunsch oder Kinderlosigkeit zu dir gekommen ist? Würdest du denn den ZuhörerInnen sagen wollen, geh damit zu deinem Pastor, geh damit zu deiner Pastorin, oder glaubst du, dass die tendenziell eher überfordert wären?
Nö, das
Das
glaube
würde
ich nicht.
mich
Ich glaube, ich
interessieren.
würde sowieso jedem sagen, Pastoren sind gute Gesprächspartner. Nicht
Okay.
jeder.
Ja.
Und wenn es irgendein Problem gibt, wo man merkt, auch oh, man braucht mal wen von außen,
Ja.
und man hat aber noch nicht das Gefühl, man braucht eine Therapie, man muss auch lange auf den Therapieplatz warten.
Ja.
Nur so als Anstoß, weil Pastoren sind keine, aber das ist auch gut. Also wenn man mal so einen ersten, so, und wenn man ich weiß nicht, ob meine Kolleginnen und Kollegen da alle mit überfordert werden. Es kommt, glaube ich, darauf an, was der Fokus ist. Also natürlich können wir keine Kinderwunschberatung machen
Ja.
und da sollte man zu Experten
Wollte ich gerade
gehen.
sagen, dass da gibt es ja andere
Aber
Anlaufstellen.
ich selber fand ja in unserer Zeit, wo wir eben uns auch mit Kinderwunschzentrum und Kinderwunschklinik auseinandergesetzt haben, fehlte mir und uns als Paar auch total ein Ort, wo es nicht um das Medizinische ging,
Ja.
sondern einfach und nicht mit Freunden und nicht mit Familie,
Ja.
sondern mit anderen, die betroffen sind. Also ich finde, es fehlen total Selbsthilfegruppen. Also mir fehlt es total, hat das total gefehlt.
Ja.
Ich glaube, dass Pastorinnen und Pastoren da sicherlich ansprechbar wären, solche zu gründen oder zu leiten.
Ah, ja.
Wir können das nicht alle, wir haben nicht alle Supervisionsausbildung und so. Selbsthilfegruppen heißen ja auch Selbsthilfegruppen, weil sie in der Regel sich selber
Ja.
leiten.
Ja. Es kann ja auch der Raum sein, der zur Verfügung gestellt wird, zum
Ja, auf
Beispiel,
jeden
ne?
Fall, genau. Und also nicht zu verwechseln, also eine Therapie macht man bei Therapeuten, die haben dafür Ausbildung, die können das.
Ja.
Auch Coaching, Beratung ist auch da
Ja.
richtig. Wir haben aber, also Pastorinnen und Pastoren, wir haben schon eine ziemlich ausführliche seelsorgerliche Ausbildung, wo auch Gesprächsführung eine Rolle spielt, wo benennen, das ist nicht dasselbe wie ein Coaching-Ausbildung, aber
Ja.
es ist, glaube ich, der erste Stufe ist Coach, ne, bei so einer Ausbildung.
Es ist
Coach,
unterschiedlich. Es gibt einfach auch
Berater, Therapeut.
unterschiedlich. Es gibt sozusagen unterschiedliche Ausrichtungen, ne? Also Therapeut, psychologischer Psychotherapeut, das ist ja immer das, also wo man wirklich Psychologie studiert und dann nochmal eine therapeutische
Genau.
Ausbildung macht. Das ist sicherlich die längste und
Ja.
umfassendste Ausbildung, die man machen kann in dem Kontext, ne?
So, und als
Ja.
Pastorin hat man mindestens im Vikariat 6 Wochen Seelsorgeausbildung und
Ja.
dazu gehören eben diese Phasen dieser langen Supervision. Also, dass
Ja.
man jeden Tag, 3 Wochen lang jeden Tag Supervision, einen halben Tag Supervision macht.
Super.
Und das dann auch Fälle bespricht. Also, wir haben schon eine Grundbildung in so einer,
Ja.
in diesem, deswegen, wir heißen das nicht nur, weil es gut klingt, sondern wir haben auch was gelernt dazu. Aber wir sind weder Therapeuten noch Berater,
Ja.
Coach,
Ja.
sondern wir sind Seelsorger. Das ist eben was.
Ja. So was anderes, aber da kann man ja schon, finde ich, in so einem Raum, also erstmal geht es ja auch darum, dass Pastor, Pastorin dann auch den Raum hält und ne, für das Thema, das für im Zweifel ein Tabuthema, das den Raum offen hält, ja, das Gespräch. Und da kann man natürlich hin, wenn man mit seinem Glauben hadert und so weiter und so weiter. Ne? Also ich meine, im Kontext Glauben und Gott kann man das natürlich wunderbar mit einer Pastorin zum Beispiel besprechen. Ne?
Ja, ich glaube, man kann auch mit Pastorinnen und Pastoren über Dinge reden, die nicht den Glauben betreffen. Aber wenn es wirklich auch darum, um so Fragen geht und auch wenn man vielleicht nicht so hart Christin ist, aber wenn man sowas sich fragt, wie warum trifft es mich? Auch wenn man vielleicht nicht in dem, wenn man denkt, man ist eigentlich gar nicht gläubig,
Ja.
man ja dennoch, glaube ich, die meisten Frauen und Männer, die keine Kinder bekommen und es gerne möchten. Die Frage, warum wir? Es
Ja.
gibt ja auch diese irren Geschichten von Paaren, wo ja nichts Medizinisches
Absolut.
vorliegt
Gibt es gar nicht so selten tatsächlich.
und die nicht Kinder, keine Kinder kriegen.
Ja.
Und in der Regel, sage ich mal, ist meine Zunft, also meine Kolleginnen und Kollegen, kommen jetzt nicht gleich mit der Gottkeule, mit dem Bete nur ordentlich, geh öfter in die Kirche, sondern hören erstmal zu. Und
Ja.
ich glaube aber, dass wir als Kirche noch stärker eben das vielleicht kritisch reflektieren sollten, was unsere Bibel uns liefert, nämlich diese Geschichten, dass Kinder Segen bedeuten
Ja.
und dass Kinderlosigkeit Fluch und Strafe bedeutet. Oft, also wenn man es ein bisschen jetzt
Ja.
mal runterbricht auf die Facts, dass oft Frauenrivalität und Streit daraus kommt, dass Not daraus kommt. Das wird ja sogar auch in der Bibel, also oft sind ja Geschichten sehr nüchtern in der Bibel geschrieben, aber da wirklich, also sie beteten jämmerlich zu Gott, sie weinten bitter, also da wird das richtig auch mit als das Leiden der Frauen, manchmal auch der Männer, also es ist ja auch oft so, dass die Männer tatsächlich in der Bibel auch beten gehen, wenn die Frau nicht schwanger wird, geht der Mann beten im Tempel.
Ja.
Also die Männer sind jetzt auch nicht da völlig ausgenommen von. Und das finde
Ja.
ich auch, meine Männer sind ja in der ganzen Kinderlosigkeitsdebatte absolut unterrepräsentiert und
Total, ja.
auch unterversorgt.
Ja, und
Auch
deren
mal.
Leiden auch, ne? Also gerade wenn das zum Beispiel, ne, darum geht, dass vielleicht das Spermiogramm nicht gut ist und so weiter. Absolut, ne? Also da kann ich auch immer nur sagen, also ich habe ein paar Coachings auch mit Männern, ne, die damit zu tun haben. Und ich kann immer nur sagen, Männer sprechen ganz oft, ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist, aber ganz oft sind sie ja nicht so kommunikativ, was das angeht. Auch da. bitte zum Coach, zur Beraterin oder Beratung gehen und so weiter, ne? Das finde ich total wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass Männer da in dem Fall tatsächlich auch mal zu kurz kommen, ne?
Ja,
Finde
die
ich, ne?
kommen, finde ich, also sie tragen dazu bei, indem sie wenig drüber reden, aber es ist, glaube ich, so ein Kreis,
Ja,
Teufelskreis.
absolut.
Mein Mann und ich haben irgendwie auch hin und wieder versucht, so zusammen, wir hören auch manchmal
Ja.
zusammen deinen Podcast und sind ganz froh, dass
Schön.
es da auch ein paar Männerfolgen gibt oder
Ja,
auch immer
ja.
wieder
Aber es ist schwierig, jemanden zu finden
Männerfolgen.
tatsächlich, sonst hätte ich mehr Männerfolgen, ne?
Ja, und wir haben so eine Doku geguckt oder angefangen zu gucken und
Ja.
ARD war die, ARD Mediathek, glaube ich, vom NDR, ich weiß nicht mehr genau. Und auch da war das so viel immer die Frauen, die im
Ja.
Mittelpunkt standen, auch beim, also jetzt mal abgesehen vom Medizinischen, wo ja, wie du sagst, Männer ja auch oft der Grund
Ja,
sind und
absolut.
dann eben damit
50-50.
klarkommen müssen, aber auch mit, wie geht es dem Mann, wenn es eine Fehlgeburt gab, was macht das mit ihm?
Ja, total wichtig.
Und
Ganz wichtige Fragen.
ich
Ja.
finde auch die Frage spannend, die habe ich mit der hab mich auch öfter mal befasst. Dass ich finde, dass Menschen, die einfach schwanger werden, und ich glaube, es würde mir auch so gegangen sein, vielleicht nicht ganz so viel nachdenken, ob sie eigentlich Eltern sein wollen. Also der
Ach
Schritt.
so, also sie einfach schwanger geworden sind, dass sie sich damit nicht auseinandersetzen müssen. Oder
Ja,
wie
also
meinst du
vielleicht
das?
schon sagen, okay, wir wollen Kinder kriegen und jetzt legen wir los. Aber ich finde das zu, also man weiß, okay, wir können nicht ohne Hilfe schwanger werden. Dann muss man also einen Termin mit dem Arzt machen. Dann hört man sich an, was da alles getan wird. Dann muss man auch
Ja.
überlegen, wie man das finanziert. Vielleicht kostet es zu viel Geld für einen. Nicht alle Krankenkassen übernehmen das. Nicht alle Krankenkassen übernehmen jeden Fall, jede Maßnahme.
Ja.
Queere Menschen haben es noch schwerer, Menschen, die nicht verheiratet sind, haben es auch schwer. Also man muss womöglich heiraten, damit man das dann
Absolut.
bezahlen kann. Also diese Entscheidung, ein Kind zu kriegen, ist, glaube ich, für Menschen, die, also ich will gar nicht sagen, dass es nicht auch Paare gibt, die sehr viel darüber nachgedacht haben, ob sie es
Ja.
wollen. Also das will ich jetzt keinem absprechen, das getan zu haben. Aber ich glaube, sobald du das eben nicht von alleine, also fast von alleine,
Ja.
oder wirst, ist diese Frage, will ich eigentlich ein Kind und was bin ich bereit zu investieren und ist das Investieren-Wort eigentlich das richtige Wort? Und wie fühlt sich das an, sich quasi ein Kind zu kaufen oder nicht? Und ist es dann immer noch ein Liebesprodukt? Und wenn ein
Okay.
Produkt, ist es dann eigentlich ein Produkt?
Ja, okay,
Also
wow.
ich finde, das erfordert eine sehr starke
Reflexion.
Reflexion, die einem, glaube ich, das auch richtig mies machen kann. Also für meinen Mann und mich war das sehr, also zu hören, okay, dann kriegt man so Wahrscheinlichkeiten genannt. In ihrem Fall, bam, 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 so und so viel Prozent wahrscheinlich. Und man denkt, will ich für den Preis das alles auf mich nehmen? Und am Ende haben wir kein Kind. Und
Absolut, ja.
da finde ich, also der Glaube und das Gebet kann da, also kann auf jeden Fall ein Resonanzraum sein, wo man das äußern kann und all
Ja.
diese Fragen, die in einem sind.
Ja.
Gespräch mit einer Pastorin, einem Seelsorger kann sicherlich auch mal Sachen sortieren.
Ja.
Ich finde aber, also in meiner, ich war ja eine Zeit lang in der psychosomatischen Klinik und dort gab es einen Krankenhausseelsorger und mit dem habe ich hin und wieder mal gesprochen.
Ja.
Meine Schwelle ist ja nicht so hoch, die anzufragen, weil ich ja davon
Klar.
ausgehe, dass das nette Typen sind.
Ja.
Und der hat immer wieder also versucht, mich zu stärken, indem er sagt, Fruchtbarkeit und Segen bringen ist doch nicht allein begründet in einer physischen Mutterschaft. Wie kann Mutterschaft auch anders? Wie
Ja.
kannst du Mutterschaft für dich anders
Ja. In die Welt
füllen?
bringen, füllen, ja,
Was kannst du,
absolut.
also dieses Wort ist ja eine Metapher auch, also
Absolut, absolut, sehe ich ganz
manche Menschen
genauso.
nennen ihren Job ihr Baby oder irgendein Projekt.
Richtig, sehe ich auch ganz genauso.
Und
Oh, wie
wie
schön,
kann
da
man
hat
das
aber der
stärken?
Seelsorger, finde ich, gut reagiert tatsächlich. Schön. Zwei Fragen hätte ich noch an dich. Die eine Frage ist, wenn du sie mir beantworten möchtest, wie gehst du denn mit der Warum-Frage um? Ist es überhaupt noch eine Frage, die du dir stellst? Oder, also, wo stehst du da?
Also, wo stehe ich da? Stelle ich mir die Frage noch. Doch, ich stelle sie mir noch manchmal, vielleicht ein bisschen seltener,
Ja.
was das Kinderkriegen oder nicht Kinderkriegen angeht. Sind ja jetzt auch schon 4 Jahre, die ich damit so trage und so langsam. Ich hatte mal mir selber gesagt, also bis maximal 45 würde ich ein Kind kriegen. Und ich habe noch ein paar Jahre, aber eben nicht mehr so lange, weil mit Kinderwunschklinik und Co., das dauert ja auch.
Na klar.
Das heißt, so irgendwann ist das eben dann nicht mehr die Frage, ne? Also ob man es macht oder nicht macht. Und ich merke, dass es auch Aspekte gibt, wo ich denke, ja, vielleicht, ich mag nicht so gern so eine Kausalität aufmachen. Ich mochte das schon nicht. Also ich habe lange gesucht, auch um den Mann meines Lebens zu finden, den ich ja jetzt an meiner Seite habe. Aber ich hätte, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich schon mit Mitte 20 Kinder gehabt. Aber es gab keinen richtigen Mann. Das ist ja auch, also da kann nun wird noch weniger irgendwer dafür. Habe ich auch oft
Absolut.
mit Gott geschimpft, dass das so läuft. aber ich denke manchmal, also ich mag eben nicht diese Kausalität und wenn du nur offen bist und mit dir im Reinen, dann findest du auch Mr. Right. Also das habe ich immer gehasst. Stimmt auch, ich finde, es stimmt auch auf jeden Fall nicht.
Nein.
Und natürlich gibt es die individuelle Geschichte von einer Frau oder einem Paar, die im Nachhinein, wenn sie dann schwanger sind, merken, ja, und dann hat auch wirklich alles gepasst und der Druck war weg und wir waren im Urlaub und plötzlich klappte es. Das glaube ich, natürlich ist das auch okay als Selbsterklärung, aber das von vornherein zu sagen, du musst nur noch abnehmen und dann musst du noch die und die Nahrungsergänzungsmittel nehmen und dann muss dein Mann auch noch das und das machen und dann klappt es auf jeden Fall. Und wenn das nicht war, und dann müsst ihr noch die innere Einstellung haben und genug gebetet haben und das finde ich nicht hilfreich, aber ich merke zum Beispiel, dass ich viel Zeit für mich brauche und viel Freiheit und ich das wirklich doll brauche. Und das ist das, was mich oft trägt, wenn ich gerade besonders traurig bin, wenn ich meine Freundin mit Kindern angucke, die absolut nie Zeit für sich haben. Und dann denke ich manchmal vielleicht, auch wenn ich daran denke, dass ich ja auch schon seit jugendlich an auch mit Depressionen zu tun habe, vielleicht ist es für mich und meine Seele gar nicht schlecht, dass ich mich nur um mich kümmern muss. Das tut zwar auch weh und ich will auch gar nicht sagen, dass Menschen, die Depressionen haben, dass keine Kinder haben sollen.
Nein, um Gottes
Nur
Willen.
fragt es ja so nach meiner individuellen Antwort
Ja,
die Frage, warum.
absolut.
Und manchmal denke ich, und also das mehr quasi nicht so defizitär zu sehen, sondern ich habe die Freiheit jetzt, das auch ohne schlechtes Gewissen ausführlich zu tun, mich nur um mich zu kümmern. Und das ist irgendwie auch fast, also wenn ich jetzt göttliche Fügung ins Spiel brächte, auch ganz nett von Gott.
Okay, schön. Interessante Perspektive. Gut. Vielen Dank für diese Ehrlichkeit. Und dann würde ich dir die letzte Frage stellen wollen. Hast du eine Botschaft für die ZuhörerInnen dieses Podcasts? Gibt es da was, was dir wichtig ist, was dir ein Anliegen ist?
Ja, da hätte ich jetzt eine fancy Botschaft, die so richtig super klingt, ne? Das wäre schön.
Brauchst
Also
du
ich
gar nicht.
finde,
Also kannst du, aber musst du gar nicht, um Gottes Willen.
dass also eins meiner wirklich großen Herzensverse aus dem Psalm ist, ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin.
Ah, das ist schön.
Und das sind wir, glaube ich, alle. Und so wie wir sind und mit dem, was wir wollen, ob wir Kinder wollen oder keine wollen, Kinder haben oder keine haben oder Kinder haben, nicht haben können, können wir Mutterschaft übernehmen für was auch immer. Und das würde ich mir, glaube ich, manchmal noch mehr wünschen innerhalb unserer Gesellschaft, dass wir dieses Thema Eltern sein und also es gibt ja diesen Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und manchmal nervt mich der, weil der manchmal so wie so eine Plattitüde rüberkommt. Was heißt das denn eigentlich? Und ich mag nicht so, also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt auch so eine Front zwischen den Kinderlosen und den
Ja,
anderen, den
ja.
Familien. Auch politisch manchmal. Wer hat
Ja,
Steuererleichterungen und nicht?
absolut, absolut.
Und ich will eigentlich gar nicht so ein Gegeneinander, weil ich glaube auch, dass, also ich habe ganz viele Neffen und Nichten zum Beispiel, ne? Und ich weiß alle Geburtstage. Ich weiß, dass gerade einer Abi gemacht hat. Ich denke daran. Das können meine anderen Geschwister eigentlich oft nicht für die anderen, weil die
Ja.
halt eigene Kinder haben. Und was heißt, ich meine, das könnte man schon, egal. Aber ich weiß, dass ich diese Freiheit habe, weil ich habe ja jetzt keine eigenen Kinder. Und ich kann auch manchmal Lücken, also ich als Nicht-Mutter, physische Mutter, kann vielleicht manchmal auch eine Mutter, die komplett überlastet ist, oder ein Vater, entlasten durch was auch immer.
Ja.
Und ich finde, manchmal wird das zu wenig auch abgerufen. Weil man muss natürlich dann ein bisschen was loslassen von seinen Kindern.
Ja, das
Und da,
stimmt.
also wäre jetzt meine Botschaft vielleicht, dass wir noch mehr irgendwie als Gesellschaft zusammen uns um unsere Kinder kümmern. Auch, also dafür müssen manche Eltern mehr abgeben, mehr
Ja.
loslassen, mehr Verantwortung auch abgeben und nicht immer nur fordern, wenn es ihnen passt.
Ja.
Ja, das fände ich schön. Und ich wünsche mir eine, wünsche mir, dass Menschen, die den Podcast hören, Lust haben, wenn es eine spirituelle Frage danach mit verbunden ist, vielleicht ihre Pastorin oder ihren Pastor zu fragen, ob der mal mit denen redet.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann nimm dir doch 5 Minuten Zeit und gib ihm eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Ich würde mich so freuen. Für Anregungen oder wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir noch gerne eine E-Mail unter podcast@praxis-apia.de.